Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Luca Pizzato. Schönen guten Abend. Wie lebt sich ein Alltag im Kriegszustand? Darüber sprachen der Historiker Karl Schlögl und der ukrainische Schriftsteller Serhei Schadan. Wie es nach einem Krieg weitergehen kann, davon erzählt eine Inszenierung in München. Und eine neue überregionale Zeitung ist erschienen, die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung. Zuerst aber richten wir den Blick nach Dresden, und zwar zum Zwinger. Der ist unter anderem bekannt für seine wertvollen Porzellansammlungen. Und auf die haben es offenbar Diebe abgesehen. Ausländische Sicherheitsbehörden hatten auf einen geplanten Diebstahl im Zwinger hingewiesen, woraufhin die staatlichen Kunstsammlungen Dresden die Sicherheitsvorkehrungen erhöhten. Ich spreche jetzt mit unserem Chefreporter Kultur, Stefan Koldehoff, der die aktuellen Entwicklungen in dem Fall für uns beobachtet. Stefan, was ist bisher bekannt über den geplanten Diebstahl?
Es ist bekannt, wie du gerade gesagt hattest, dass es den Hinweis von Behörden aus einem anderen Land gab. Und zunächst hat es immer geheißen, das sei China gewesen, weil offenbar chinesisches Porzellan ja im Visier dieser potenziellen Täter steht. Aber mir haben verschiedene Quellen gesagt, es habe sich um Hinweise aus Frankreich gehalten. Und das ist auch relativ wahrscheinlich, denn dieser angeblich geplante Einbruch in das Museum in Dresden steht in einer durchaus langen Reihe, die spätestens 2023 angefangen hat. Da ist in das Keramikmuseum in den Niederlanden in Leeuwarden eingebrochen worden. Im selben Jahr dann Museum für ostasiatische Kunst in Köln. Hildesheim ist chinesisches Porzellan gestohlen worden. Und dann eben im Herbst 2025 auch in Limoges in Frankreich. Und offenbar haben die Strafverfolgungsbehörden auf der Suche nach den Täterinnen und Tätern dort Hinweise bekommen, dass es ganz konkret auch Planungen für Dresden gibt.
Welche Sicherheitsvorkehrungen hatte der Zwinger denn jetzt getroffen?
Also es gibt zwei, und die eine klingt recht normal. Man hat das Wachpersonal verstärkt. Man hat wohl auch externe Firmen sozusagen angemietet, die sowohl im Hof des Zwinger als auch in den Räumen patrouillieren und auch ganz deutlich zeigen, dass sie da sind. Was ungewöhnlich ist, ist, dass zwei der wertvollsten Stücke dieses Museums, die sogenannte Ruhschale aus der Song-Dynastie um 960 bis 1127, vergleichbares Stück, ist vor 10 Jahren für fast 40 Millionen Dollar versteigert worden. Also diese Ruhschale, aber auch die berühmte Drachenvase, die sind wohl aus den Vitrinen entfernt und in den Kellertresor gebracht worden. Das bedeutet für mich zwei Dinge. Das eine ist, man möchte signalisieren, wir wissen, was ihr vorhabt. Wir erwarten euch sozusagen. Also seid euch mal eurer Sache nicht zu sicher. Und das andere ist aber auch das Eingeständnis, wir packen es lieber in den Tresor, weil wir nicht ganz sicher sind, ob es denn in den Ausstellungsräumen tatsächlich sicher ist.
Du hast jetzt von einer Reihe von Diebstählen gesprochen, bei denen es vorwiegend um chinesisches Porzellan ging. Gibt es dafür Erklärungen?
Wir haben das untersucht in unserer Deutschlandfunk-Podcast-Staffel 2 von Tatort Kunst. Da sind wir genau diesen Diebstählen nachgegangen. Und es gab natürlich den Verdacht, China selbst könnte dahinter stecken. Denn China betrachtet vieles gerade aus dem sogenannten kaiserlichen Porzellan, das nur für den Kaiserpalast hergestellt wurde, eigentlich als Staatseigentum und ist sehr traurig darüber, dass das irgendwann mal ins Ausland verschleppt oder auch legal verkauft wurde. Und deswegen gibt es regelrechte Programme, diese Sachen zurück nach China zu holen, auch als Ausweis von staatlichem Stolz sozusagen. Aber es gibt natürlich keinen staatlichen Auftrag, solche Dinge zu stehlen. Das wäre ein schlechter Krimi, in dem das vorkäme. Aber es gibt durchaus, sagen wir mal, wohlhabende Menschen in China, die die Mittel hätten zu beauftragen, dass solche Sachen gestohlen werden. Und wenn die solche Sachen dann nach China zurückbringen, dann werden die dafür durchaus gelobt, ausgezeichnet, haben auch steuerliche Vorteile. Also nochmal, kein staatlicher Auftrag, aber schon ein sehr deutlicher Hinweis an alle, denen das möglich ist, bringt doch Sachen, die eigentlich uns hier in China gehören, bitte auch wieder zurück.
Gibt es denn nähere Spekulationen über die Täter, also die potenziellen Täter, muss man ja sagen?
Nein, da ist jedenfalls nichts nach außen gedrungen. Ich habe mit den Ermittlungsbehörden in Sachsen heute gesprochen. Die halten sich da natürlich bedeckt, weil die Gefahr natürlich auch noch nicht abgewendet ist. Also wie lange will man diese Sicherheitsmaßnahmen da jetzt aufrechterhalten? Wie lange kann man sich leisten, zusätzliche Sicherheit einzukaufen? Nein, da gibt es keinerlei Informationen zu.
Einordnungen zu dem geplanten Diebstahl im Dresdner Zwinger von unserem Chefreporter Kultur Stefan Koldehoff. Vielen Dank. Wir bleiben in Ostdeutschland, widmen uns nun aber der dortigen Medienlandschaft. Reichweitenstarke überregionale Zeitungen kommen vor allem aus Westdeutschland. Die Süddeutsche Zeitung wird in München verlegt, der Spiegel in Hamburg, die Frankfurter Allgemeine Zeitung selbstredend in Frankfurt. Überregionale Zeitungen aus Ostdeutschland gibt es dagegen nur wenige. Die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung möchte das nun ändern und soll ein neues Leitmedium aus dem Osten werden. Das möchte der Verleger, der IT-Unternehmer Holger Friedrich, der auch schon die Berliner Zeitung und den Berliner Kurier verantwortet. Heute ist nun die erste Ausgabe der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung erschienen. Und darin findet sich unter anderem ein Interview mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, ein Porträt des Bundesvorsitzenden der AfD Tino Chrupalla und ein Bericht über den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde in Dresden. Ich habe vor der Sendung über die Zeitung mit der Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel gesprochen. In ihren Büchern hat sie sich vielfältig mit der DDR-Diktatur und ihren Folgen für die Gesellschaft beschäftigt. Ich habe sie gefragt, was sie von dieser ersten Ausgabe der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung hält.
Ja, ich habe sie mir angeschaut, sogar physisch beim Zeitungshändler in Schöneberg in Berlin erstanden. Also sie ist da. Man kommt ja hier in Berlin an dem System Holger Friedrich nicht vorbei. Aber sein journalistisches Programm ist tatsächlich nicht harmlos. Pro-russisch im Kern, DDR-Diktatur verleugnend, pro-AfD. Naja, und dann kommt ja bei ihm immer auch diese notorische Systemkritik, Klage über das journalistische Ausblenden politischer Akteure, Klage generell über das Fehlen von Meinungsfreiheit, also diese ganze desinformierende Fabelwelt. Also ich dächte schon, es ist ein hochproblematischer journalistischer Ansatz.
Die Zeitung titelt ja auch vorne auf der ersten Seite mit den Worten Achtung, Freiheit. Im Leitartikel der Zeitung ist die Rede davon, dem Osten eine neue Stimme zu geben. Was denken Sie, braucht der Osten eine neue Stimme und dann in Form einer solchen Zeitung?
Ja, also wir haben ja in den letzten Jahren viel Lagerfeuerbespielung erlebt. Also ich würde denken, das ganze Konzept ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also diese Opfer-Ost-Obsession, ja, also wie wollen wir denn zusammenkommen? Wie wollen wir denn diese politische Aufgeladenheit ein bisschen entspannen, wenn wir immer wieder diese unsympathische Spaltungsnummer auflegen? Das finde ich schwierig und ich glaube auch ganz fest, und das nehme ich auch wahr, im Osten, dass viele Ostdeutsche da längst drüber hinaus sind.
Einer Studie der Universität Leipzig von 2024 zufolge wird der deutschen Medienlandschaft attestiert, zu wenig über spezifisch ostdeutsche Themen zu berichten. Gemeint sind Themen, die insbesondere für in Ostdeutschland lebende Menschen von Interesse sind. Empfinden Sie das nicht so?
Ich empfinde es nicht so. Ich habe das Gefühl, wir sprechen immer zu andauernd und obsessiv über den Osten. Mir fehlen vor allen Dingen die Westgeschichten. Also die These des Blattes ist ja, das Leid, das der Osten durchlaufen hat, das steht dem Westen jetzt bevor. Und insofern hat der Westen viel vom Osten zu lernen. Und gleichzeitig brauchen wir ein spezifisches Ostblatt. Ich finde, da ist ein Widerspruch an sich. Ja, also das hat keine Logik. Der Ansatz ist ja, zu berichten über das, was im Osten nicht da ist. Sie sagen es, zwei Seiten Michael Kretschmer, zwei Seiten Tino Chrupalla. Also das sind ja nun nicht die Figuren, die im Osten nicht medial anwesend sind. Mir fehlt wirklich die Berichterstattung, wenn es schon, ja, also wenn man diesen Ansatz ernst nehmen würde, fehlt mir die Berichterstattung, kritische DDR-Geschichte, Diktaturaufarbeitung, alle diese Themen, wirkliche Opfergeschichten, wo sind sie denn? Und insofern.
Aber wenn ich jetzt an die Berichterstattung gegenüber Ostdeutschland denke, dann denke ich an Narrative wie das Abgehängtsein, an Narrative wie die Wendeverlierer etc., also diese Opfernarrative, das sind Erfolgsgeschichten ja eher rar.
Ja, eben. Ja, wo sind sie? Also wo zeigt das Blatt? Es zeigt immer wieder neu die Namen, die Stimmen, die Haltung, die wir kennen. Und das hat eine klare politische Agenda in diesem Blatt. Und deswegen finde ich es problematisch. Ja. Es gibt in dem Blatt publizistische Leitlinien, keine Meinung, keine Interessen, keine Zuspitzung, sondern Substanz. Bitte, dann Substanz. Also was ich lese, ist vor allen Dingen Ideologie und sehr viel Meinung, sehr klare Interessen. Die Ukraine kriegt es wieder dick drüber gebraten und so weiter. Also das kennt man ja auch von Holger Friedrich. Das ist im Grunde eine dick oder groß gemachte Berliner Zeitung und damit natürlich noch mal eine andere Reichweite. Und das finde ich eher problematisch, dass sich praktisch so eine mit einer Ostidentität Politik gemacht wird und auch ein Geschäftsmodell aufgestellt wird und sich da tatsächlich etwas formiert. Und ich glaube, wir sind in diesem Land an einem anderen Punkt.
Die Schriftstellerin Ines Geipel über die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung. Erschienen ist heute zunächst die erste Ausgabe. Am Montag blicken die Kolleginnen von Medias Res bei uns im Programm erneut auf die neue Zeitung. Wir schauen jetzt auf den Krieg in der Ukraine. Der scheint selbst nach 4 Jahren festgefahrener denn je. Während Russland gezielt zivile Infrastruktur bombardiert und die Menschen in der Ukraine bei hohen Minusgraden zum Teil ohne Heizung, Strom und Wasser auskommen müssen, hat sich für die Menschen dennoch ein Alltag im Krieg entwickelt. Über diese ukrainische Normalität im Ausnahmezustand haben der Osteuropa-Historiker Karl Schlögl und der ukrainische Autor und Musiker Serhei Schadan gestern in der Akademie der Künste in Berlin gesprochen. Cornelius Wüllenkämper war dabei und hat zugehört.
Nur wenige Stunden zuvor hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sich im Netz außergewöhnlich emotional zu den stockenden Vorverhandlungen für Friedensgespräche in Genf geäußert. Er brauche, so Zelensky wörtlich, den historischen Scheiß nicht, um diesen Krieg zu beenden und zur Diplomatie überzugehen. Dass Russland der Ukraine ihre Existenz abspreche, sei bloße Verzögerungstaktik. Auf die Frage, ob die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten im Ringen um Frieden noch die gleiche Sprache sprechen, betonte Serhei Schadan im Pressevorgespräch in der Akademie der Künste:
Wenn Sie heute mit Ukrainern sprechen, werden Sie bemerken, dass sie sehr emotional sind. Das ist kein Versuch der Manipulation, sondern emotionale Aufrichtigkeit. Wir haben den Drang nach Gerechtigkeit und nach Verständnis. Als Schriftsteller und Mann der Worte vermute ich, dass wir Ukrainer mehr Argumente brauchen und die Europäer mehr Empathie.
Seit 2024 ist der Dichter, Romanautor und Musiker Schadan für die zivil-militärische Kommunikation in einer Brigade der ukrainischen Armee verantwortlich. Schreiben außerhalb des Kriegskontextes ist für ihn derzeit nicht denkbar. Im Gespräch mit Historiker Karl Schlögl im vollbesetzten großen Saal der Akademie der Künste wurde dann anschaulich, wie sehr die mentale Verfassung der Ukrainer vom russischen Angriff geprägt ist. Die Sprache sei aufrichtiger und kontrastreicher geworden, so Schadan, und auch das Zeitgefühl sei erschüttert, weil gewohnte Abläufe jederzeit durch Angriffe durchkreuzt und auf unbestimmt verzögert werden. Zugleich sei jede Familie von Tod, Vertreibung oder Zerstörung betroffen. Die Geräuschkulisse in Schadans Heimatstadt Charkiw, nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, ist nunmehr seit 4 Jahren bestimmt von Raketeneinschlägen und vom Brummen der Stromgeneratoren. Karl Schlögl, der Charkiw mehrfach besuchte, zeigte sich vom Widerstandsgeist der Ukrainer beeindruckt.
Für mich war der Inbegriff der Tapferkeit die Aufrechterhaltung des Alltags und die Würde, in der Leute, Frauen, Männer in ihren Anzügen oder sogar in ihren Festkleidern ins Konzert gehen oder eine Opernaufführung ansehen. Die Verteidigung der Würde des Alltags im Ausnahmezustand, das war eigentlich der stärkste Eindruck, den ich von Charkiw hatte.
Schlögl diagnostizierte einen Urbizid, die strategische Zerstörung der Grundlagen einer Stadt. Die Russen führten einen Krieg gegen ihre eigene Vergangenheit in der Sowjetunion. Viele der nun bombardierten Gebäude und Industrieanlagen waren damals errichtet worden. Die Willkür, enorme Brutalität und allumfassende Propaganda seien Kontinuitäten der nicht aufgearbeiteten stalinistischen Gewaltgeschichte, so Schlögl.
Dann gibt es die Orchestrierung von Gewalt, ein Diskurs, den Sie jeden Abend in Moskauer Fernsehen sich ansehen und anhören können, wo man einfach in der Talkshow darüber spricht, ob die Atombombe über Berlin oder über Posen abgeworfen werden soll, wie man London vielleicht angreifen und zerstören kann. Also die Normalisierung der Gewalttätigkeit im Alltag.
Für Russland sei dieser Krieg sinnlos geworden, weil er außer einer gescheiterten Militäroperation und zigtausenden toten Soldaten nichts gebracht habe, sekundierte Sey Jadan in diesem emotional eindringlichen und zugleich historisch-analytischen Gespräch. Politischen Verhandlungen räumt Jadan derzeit keine Erfolgsaussichten ein. Am Ende erinnerte er in einem kämpferischen Appell daran, welchen Sieg die Ukraine bereits jetzt errungen habe.
Wir Ukrainer wissen noch gar nicht, was wir erreicht haben. Wir sind jetzt am dunkelsten Punkt angekommen. Es ist die dunkelste Stunde für uns. Der Krieg dauert an und er wird auch morgen und übermorgen nicht vorbei sein. Und dennoch verfällt niemand mehr in Panik. Niemand jammert und wimmert. Nein, und das ist das Wichtigste, was uns dieser Krieg gebracht hat.
Sagt der ukrainische Schriftsteller Sehej Jadan. Cornelius Willenkemper berichtete über ein Gespräch zwischen Jadan und dem Historiker Karl Schlögl in der Akademie der Künste in Berlin. Für Ukrainer und Ukrainerinnen scheint ein Ende des Kriegs nicht in Sicht. Wie es aber selbst nach einem Krieg leidvoll weitergehen kann, darum geht es jetzt. Die britische Dramatikerin Zinnie Harris hat sich eigentlich einen Namen gemacht mit feministischen Überschreibungen von Theaterklassikern. Darunter beispielsweise eine Bearbeitung von Shakespeares Tragödie Macbeth, in der sie die Motivation von dessen Lady Macbeth vor dem Hintergrund einer patriarchalen Gesellschaft zu ergründen versuchte. In Midwinter probiert Harris etwas Neues. Dieses Mal keine feministische Adaption, stattdessen ein hartes Nachkriegsdrama. Der Intendant Jochen Schölch hat sich das Stück von Harris vorgenommen und für sein Münchner Metropoltheater inszeniert. Christoph Leibold hat für uns die Premiere besucht.
Das Licht, das durch den Nebel scheint, ist fahl. Wer weiß schon, ob es von der matten Sonne stammt oder vom Mond.
Sieht aus wie der Mond, aber das täuscht.
Ja, wenn du es sagst.
Der Mond ist nicht rot.
Ja, die Sonne auch nicht.
Midwinter, das meint hier aber nicht nur eine trübe Jahres-, sondern auch eine triste Zwischenzeit. Die Periode eines schalen Friedens zwischen zwei Kriegen. Schal, weil dieser Friede nicht von Dauer ist. Und schal vor allem auch, weil der Krieg, selbst wenn die Waffen kurzzeitig ruhen, in den Köpfen der Menschen weiter wütet. Im Münchner Metropoltheater fällt schummriges Licht auf eine Kuppe aus verkantet zusammengezimmerten schwarzen Holzlatten. Der Anblick erinnert an einen Acker, zunächst. Später, als ein Teil der Bretterwände hochgeklappt wird, verwandelt sich der Bühnenraum ins Innere einer ärmlichen Hütte. Anfangs ist da aber eben erst das freie Feld und darauf lebensgroß und täuschend echt der Kadaver eines Pferdes, aus dessen aufgeschlitztem Bauch eine Frau blutige Fleischbrocken schneidet, die sie gierig verschlingt. Der Hunger angesichts von Krieg und Kälte zieht auch einen alten Mann und dessen ausgezehrten Enkel an.
Der Junge stirbt vor Hunger! Siehst du das nicht, wie er die Zähne in die Erde bohrt? Seine Arme, seine Hände?
Ja, alle sterben vor Hunger.
Die Frau bietet dem Alten einen Handel an, das Pferd im Tausch gegen das Kind.
Du gibst ihn mir, mein Pferd für deinen Jungen.
Du bist verrückt.
Das ist ein Fehlertausch.
Mord, so heißt die Frau, wird das Kind als ihr eigenes ausgeben, ja es zu ihrem eigenen machen, nachdem ihr leibliches Kind im Krieg ums Leben gekommen ist. Auch ihren totgeglaubten Mann Grenville, der nach 10 Jahren als Soldat wieder erwarten, aber krank an Körper und Geist, heimkehrt, auch ihn macht sie glauben, der Junge sei dessen eigen Fleisch und Blut. Doch in Grenville keimen bald Zweifel.
Er hat ihm übrigens das Angeln beigebracht. Du kannst ihm das nicht beigebracht haben.
Freunde.
Zinnie Harris erzählt von kriegsversehrten Seelen in einer harten, knappen Sprache. Ein Kammerspiel? Ja, aber ohne psychologischen Realismus, was das Ensemble nicht von fein nuanciertem Spiel abhält. Wohl aber ein Stück von der Archaik einer antiken Tragödie, für die Bühnenbildner Thomas Flach mit seiner großartigen, weil ebenso kargen wie fantastisch vielseitigen Bretterbudenkulisse das ideale Ambiente geschaffen hat. Immerfort lassen sich neue Klappen und Luken öffnen, so wie sich im Plot nach und nach neue Geheimnisse auftun. Denn auch Mord selbst ist nicht die, die zu sein sie vorgibt. Und als ihr fragiler Lebensentwurf ins Wanken gerät, fällt ein Teil der aufgestellten Hüttenwände krachend auseinander. Musik Jenja Rykova gibt dieser Mord die Kompromisslosigkeit und den unbedingten Willen einer Mutter Courage. Nur, dass Mord nicht Geschäfte machen will im und mit dem Krieg, sondern noch eine Rechnung mit ihm offen hat, die sie auf Gedeih und Verderben zu begleichen versucht.
In diesem Haus, egal was da draußen passiert, in diesem Haus, Frieden!
Regisseur Jochen Schölch, sonst oft ein Meister des flirrenden Theaterzaubers, überzeugt diesmal mit düster schwerer Poesie. Nichts wird hier breit ausgemalt. Alles, die Szenerie, die Situationen, das Spiel, auch der übrigen Darsteller neben Rykova, ist von bestechender Klarheit. Verhandelt wird dabei die existenzielle Frage, kann es ein richtiges Leben geben im Falschen? Also wahre Nähe und Mitmenschlichkeit trotz erfundener Identitäten und Familienbande. Aber auch echten Frieden in Zeiten, da dieser nur die Unterbrechung des kriegerischen Normalzustands zu sein scheint? Cindy Harris macht diesbezüglich wenig Hoffnung auf eine positive Antwort und setzt, überraschend, ans Ende doch wie einen Lichtschimmer in mitwinterlicher Trübnis und Tristesse ein utopisches Fragezeichen. Hier bildet es zugleich den Schlusspunkt eines fraglos glänzenden Theaterabends.
Christoph Leibold, voll des Lobes also für die Inszenierung Midwinter des Intendanten Jochen Schölch am Münchner Metropoltheater. Ein anderer Intendant bekommt gerade auch ordentlich Rückendeckung. In einem offenen Brief stellen sich Kulturschaffende hinter den Intendanten der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, denn die Zukunft von Markus Hinterhäuser ist derzeit unklar. Er steht in der Kritik, weil er die Leitung der Schauspielsparte neu besetzen wollte und dabei offenbar den vom Kuratorium der Festspiele veranschlagten Ausschreibungsprozess umgangen hatte. In einem offenen Brief fordern nun rund 60 Kulturschaffende das Kuratorium auf, sich nicht in die künstlerischen Belange der Festspiele einzumischen. Hinterhäuser sei ein herausragender Festivalleiter. Unter den Unterzeichnern sind die beiden Literaturnobelpreisträger Elfriede Jelinek und Peter Handke, außerdem etwa Wally Export, Igor Levit, Romeo Castellucci. Am kommenden Donnerstag ist ein Treffen zwischen Kuratorium und Markus Hinterhäuser anberaumt. Wir werden hier in Kultur heute berichten. Im Mai 1944 richteten die Nazis im griechischen Kesariani rund 200 Männer hin. Sie waren vor allem kommunistische Widerstandskämpfer. Vor einer Woche entdeckte nun der griechische Historiker Yasonas Chandrinos zufällig auf der Plattform eBay 12 historische Schwarz-Weiß-Fotos von der Hinrichtung, angeboten von einem Verkäufer aus Belgien. Es wären die ersten bekannten Aufnahmen des Verbrechens, wie Historiker Chandrinos sagte.
Ich hätte nie erwartet, dass wir fotografische Beweise für das Ereignis finden würden. Es gibt von damals weder Zeugenaussagen noch andere Beweise. Niemand hat die Hinrichtung überlebt. Und jetzt wird das, was wir uns immer wieder vorgestellt haben, zu einem kristallklaren Bild. Es ist unglaublich, wie scharf diese Fotos sind.
Allerdings eben als Verkaufsobjekt auf eBay. Mittlerweile ist ein Team des Kulturministeriums nach Gent gereist, um die Echtheit der Fotos zu überprüfen und mit dem Anbieter zu verhandeln. Und noch ein spektakulärer Fund. Wie vor einigen Tagen bekannt wurde, ist im Nachlass des Dramatikers und Lyrikers Heiner Müller ein frühes Notizbuch aufgetaucht. Wir haben berichtet. Es handelt sich um Aufzeichnungen aus dem Januar 1945. Da war Müller 15 Jahre alt. In vielen Passagen setzt er sich darin mit seinen Vorbildern auseinander. Mit Shakespeare, Strindberg, Goethe, Jean Paul. Dazu heute in der Deutschlandfunksendung Büchermarkt der Literaturwissenschaftler Matthias Weichelt.
Er macht Auszüge aus ihren Schriften, er sucht sich poetologische Notizen heraus und versucht aus dieser Auseinandersetzung mit diesen großen Vorbildern ein eigenes literarisches Programm zu entwickeln.
Am nächsten Mittwoch wird das Notizbuch in der Akademie der Künste Berlin unter anderem von Martin Wuttke, Manos Tsangaris und Katja Lange-Müller präsentiert. Lars Eidinger ist bekannt für seinen exzessiven Schauspielstil. Als Richard III. In der Berliner Schaubühne darf er das voll ausleben. So kämpft er etwa in einer Szene gegen sich selbst und seine inneren Dämonen. Dabei ist ihm bei der gestrigen Vorstellung versehentlich der Degen aus der Hand geflogen. Er traf eine Zuschauerin, sie wurde leicht verletzt, die Vorstellung abgebrochen. Und der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2028 steht fest. Nach Tschechien in diesem Jahr wird es in 2 Jahren wieder Osteuropa. Rumänien wird dann das Gastland sein.
Das waren die Kulturmeldungen von Nicole Strecker. Vielen Dank. Und damit endet auch Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend, unter anderem mit dem CDU-Parteitag in Stuttgart. Es verabschiedet sich Luca Pizzato. Gutes Weiterhören.